Heute haben wir die Dampfmaschine. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine, das ist eine große, runde, schwarze Raum.
Hallo zusammen. Heute geht es weder um die Feuerzangenbowle noch um Dampfmaschinen, aber um etwas, was Dampfmaschinen verflixt ähnlich sieht, nämlich Beatmungsgeräte. Wir wollen uns in den nächsten Folgen mit dem Thema Beatmung beschäftigen und los geht's mit den Grundlagen zu Beatmungsgeräten. Und dazu haben wir uns hier wieder versammelt und wollen versuchen, euch da mitzunehmen in diese Welt der Technik und der Verfahren. Wir werden über Definitionen, Geschichte und dann heute wahrscheinlich vor allem um den technischen Aufbau sprechen, bevor wir uns dann in den nächsten Episoden einzelnen Beatmungsformen widmen wollen.
Im Prinzip ist eigentlich eine Beatmungsmaschine die umgekehrte Dampfmaschine. Dampfmaschine macht mit Gasen und Gasverschiebung Energie.
Ja, wir machen mit Energie
Gasverschiebung. Wow.
Uff. Ende der Durchsage.
So, dann ist ja alles klar jetzt, oder?
Ist alles gesagt?
Ja.
Schön, dass ihr zugehört habt.
Das ist im Prinzip schon die Definition.
Wir haben auf einer unserer Lieblingsseiten, Deranged Physiology, eine Version oder eine Definition gefunden eines Herrn mit dem Namen Robert L. Chadburn. Und frei übersetzt sagt er, dass ein Beatmungsgerät eine Maschine ist, bei der Energie durch den Antriebsmechanismus des Beatmungsgerätes in einer vorbestimmten Weise durch den Steuerkreis übertragen oder umgewandelt wird, um die Muskeln des Patienten bei der Verrichtung der Atemarbeit zu unterstützen oder zu ersetzen. Das klingt gestelzt und leicht kompliziert, aber im Prinzip sagt es einfach nur, dass das, was wir machen, ist dem Patienten oder den Patientinnen die Atemarbeit in dem Sinne abzunehmen, dass wir die Arbeit irgendwie von außen verrichten. Entweder tatsächlich durch eine Maschine oder vielleicht auch im weitesten Sinne durch einen Handbeatmungsbeutel oder ähnliches. Das heißt, Kraft, die nicht der Muskelkraft des Patienten entspricht, wird umgewandelt, so dass sie den Patienten beatmen kann und der Patient, die Patientin das nicht selber machen muss.
Da scheiden sich dann die Geister, ob ein Beutel Maskenbeatmung, ob das ein Beatmungsgerät ist.
Vermutlich, ja, vielleicht nicht.
Aber oder nicht. Und manche sagen, okay, ein Beatmungsgerät zeichnet sich dadurch aus, dass man es einstellt, dass man dann weggehen kann und es weitermacht. Und das klappt halt bei einem Beutelmaskensystem einfach nicht.
Ist wahrscheinlich auch. Es ist zwar eine mechanische Ventilation, aber keine automatisierte zumindest. Ja.
Also, obwohl es so einfach klingt, ist am Ende eine Definition gar nicht so einfach. Obwohl wir es jeden Tag benutzen, ist uns oder ist mir gar nicht so richtig klar, wie man da eine Überschrift drüber setzen kann. Wie ging es denn los? Was ist denn die Geschichte der Beatmungssysteme?
Auch das ist ja wie bei vielen Sachen, die schon lange her sind und die sich so in die Normalität unseres Alltags geschlichen haben, hoffe ich gar nicht so einfach zu sagen, wann ging es denn jetzt ganz genau los? Was man auf jeden Fall findet, es gab einen Herrn mit dem Namen George Poe, der, Fun Fact am Rande, ein Cousin des amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe war. Das ist zwar an dieser Stelle inhaltlich nicht relevant, aber gut. Und der hat wohl 1907 bereits ein erstes Patent für eine Maschine zur Induktion künstlicher Beatmung angemeldet. Wie dieses Gerät genau aufgebaut war und funktioniert, haben wir jetzt nicht im Näheren recherchiert. Aber das war sicherlich irgendwie die Zeit, wo man sich dann in der darauffolgenden Zeit näher damit beschäftigt hat, wie man beatmen kann. Und wie wir auch wissen, gab es zu Beginn der Beatmungsgeräte verschiedene Ideen, wie man das denn machen kann. Und so ein bisschen aus anekdotischen Gründen wollten wir hier noch einmal die eiserne Lunge erwähnen. Das haben sicherlich die meisten gehört oder haben die meisten davon im Rahmen der Polio-Epidemien der 1920er, 30er gehört. Und die eiserne Lunge war im Vergleich zu dem, was wir heute üblicherweise tun, ein Gerät, mit dem nicht über einen zum Beispiel Endotrachealtubus oder über eine Maske Luft in irgendeiner Form in den Patienten hineingepustet wurde, sondern man hat die Patientinnen und Patienten tatsächlich in so einer Art Tank, deswegen nennt man es auch irgendwie Tank, oder kann es auch als Tankbeatmungsgerät bezeichnen. Auf jeden Fall hat man sie in so eine Art Tankkasten gelegt, wo nur der Kopf rausgeguckt hat, und hat in diesem Gerät abwechselnd einen Über- und einen Unterdruck erzeugt und somit quasi so halbphysiologisch Luft gelassen und eben auch wieder raus. Aber wie gesagt, das ist eher so ein bisschen anekdotisch. Die wurden so in den 20ern wurde dieses Gerät entwickelt und dann auch so ein bisschen weiter verfolgt. Und es gab, ich meine sogar in den Nachrichten, ich glaube dieses Jahr, ist einer der letzten Polio-Patienten, die mit diesem Ding über Jahrzehnte beatmet wurden, verstorben. Genau, weil es einige gab, die sich dann eben entschieden haben, weiter mit dieser Methode beatmet zu werden und die dann quasi in dem Ding gelebt haben. Aber heute in unserer Medizin hat das im Prinzip keinen Stellenwert mehr und ist mit zunehmendem Einsatz von Endotrachealtuben auch mehr oder weniger verschwunden.
Aber die haben, glaube ich, nicht komplett in, also die hatten dann immer Phasen, wo sie da drin waren, ne, zur Erholung sozusagen.
Ich weiß nicht, also ich habe das schon so verstanden, dass es Leute gibt, die wirklich in diesen Dingern gelebt haben.
Der, den du jetzt meintest, ja, das war Paul Alexander, und der ist 72 Jahre lang da drin gewesen und ist damit sozusagen wohl Rekordhalter, was das angeht.
Aber der ist nie da, also der konnte gar nicht selbstständig atmen, oder wie?
Das ist mein Verständnis davon.
Ja, okay. So habe ich das auch.
Und er ist mit 78 jetzt gestorben. Und das ist beim 13.3. diesen Jahres.
War dieses Jahr, ne? Ja.
Verrückt.
Ich glaube, dass das Konzept der Negative Pressure Ventilation, im Gegensatz zu den Überdruckbeatmungsmethoden, die wir ansonsten kennen, dass das eigentlich ganz smart ist. Und es gibt auch wieder moderne Vertreter von diesem eisernen Lungenkonzept, so Kyras-Ventilatoren, die ich gerne mal wieder ausprobieren möchte. Kann ich mir gut vorstellen, dass das, wenn wir über in der Intensivmedizin ganz viel nachgedacht haben, über Self-Inflicted Lung Injury, über überhaupt Lungenschädigungen durch Druck. Wir lernen ja immer mehr, dass das, was wir mit unserer künstlichen Beatmung machen, eigentlich nie gut ist für den Patienten. Und dass wir da mit Negativdrucksystemen, also mit Unterdrucksystemen vielleicht eine physiologischere Alternative haben könnten. Also ich halte das schon für ein interessantes, vielversprechendes Verfahren, aber ich glaube nicht, also genauso wie du sagst, es ist eben nicht flächendeckend weit verbreitet, sondern das sind alles diese Positivdruck-Überdruckverfahren, die wir gerade nutzen. Jetzt haben wir schon in Überdruck- und Unterdrucksysteme versucht einzuteilen, und wenn wir ein großes Kapitel zum Thema Beatmungsgeräte machen, dann ist ein Unterpunkt auch quasi das Design der Beatmungssysteme, wie die aufgebaut sind. Und ich glaube, das ist unser nächster Punkt, über den wir sprechen sollten.
Die Überdrucksysteme, die wir im Prinzip die ganze Zeit verwenden mit unserer Beatmung, wie Ingmar gerade schon gesagt hat, die lassen sich in verschiedene Versionen einteilen, weil sich irgendjemand mal gedacht hat, das muss man klassifizieren. Und da gibt's auch, sag ich mal, vier grob unterschiedliche Systeme, worüber man auch immer wieder stolpert, wenn man sich damit auseinandersetzen muss für irgendwelche Prüfungen. Und das klingt im ersten Sinne unheimlich widersinnig, wenn man die der Reihe nach aufzählt. Zumindest ging es mir damals, als ich das erste Mal drüber gestolpert bin. Das wurde in den 50er Jahren von einem Herrn Moyers vorgenommen, diese Einteilung. Und die Frage ist im Prinzip, gibt es ein Reservoir oder gibt es kein Reservoir und gibt es Rückatmung oder keine Rückatmung im weitesten Sinne? Aber von simpler nach komplexer, wenn man das so sagen kann, ist es dann das offene System, das halboffene System, dann das halbgeschlossene System und später das geschlossene System. Die ersten beiden haben kein Reservoir, die zweiten haben eins, und Rückatmung findet bei offenen Systemen gar nicht statt, halboffen und halbgeschlossene Systeme teilweise und bei einem ganz geschlossenen System komplett. Jetzt wollte ich noch ein kleines bisschen mehr zu den Systemen erzählen. Wir fangen wieder bei den offenen Systemen an, da gibt es keinerlei Rückatmung. Der Ausatmenschenkel, was aus den PatientInnen rauskommt, ist einfach zur Atmosphäre hin offen und dementsprechend kommt da alles wieder raus. Und da ist es so, wenn man einen konstanten Flow am Gerät eingestellt hat, wenn ich das richtig sehe, ist das nicht mehr der Fall heutzutage bei den Intensivrespiratoren, muss der Frischgasfluss mindestens genauso hoch sein wie der maximale inspiratorische Flow und irgendwie als Peilwert kann man irgendwie das Dreifache des Atemminutenvolumens angeben. Ich finde, da muss man erstmal so ein bisschen drüber nachdenken, warum denn das jetzt eigentlich mehr sein muss als das Atemminutenvolumen. Ich erkläre mir das so, dass einfach der Fluss inspiratorisch ja schon einfach höher ist. Also wenn wir einatmen, haben wir ja nicht irgendwie einen Fluss von 1 Liter die Minute, da haben wir ja auch irgendwie 20, 30 Liter.
Ja, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen ist der Flow halt über die gesamte Inspiration und Expiration ja nicht konstant, sondern ist ja erst, ne? Ja, so eine schöne Flowkurve. Ja, steigt das an, fährt dann ab und wieder andersrum.
Ja, ich nehme an, dass das bei den Intensivrespiratoren so ist, dass das jetzt Demand-Flow-Geräte sind heutzutage, weil sonst wäre es ja unnötig verschwenderisch. Also Geräte, die nur während der Inspiration in den Fluss machen, da kann der Fluss dann gleich dem Atemminutenvolumen sein und das ist ja zumindest ein bisschen sparsamer, macht ja auch Sinn. Früher war das wohl so, in den 70ern und 80ern, anekdotisch hat mir das ein Oberarzt mal berichtet, dass da die Respiratoren im OP auch offene Systeme waren und dass da dann zum Beispiel mit Isofluoran-Narkose gemacht wurde für eine 24 Stunden gehende Kinderherz-OP. Und da hat mir dieser Oberarzt berichtet, dass es damals so war, dass er am Ende doch sehr, sehr angeschallert im Saal war, weil die expiratorische Isofluoran-Konzentration war dann auch die Saalkonzentration ab einem gewissen Punkt.
Und er war auch 24 Stunden dabei?
Ja, er hat einen Kaugummi zwischendrin gegessen.
So, ich verstehe.
Und er meint, es ist dann ganz schön belämmert gewesen dabei.
Das kann man sich heute mit einem laminaren Airflow
nicht mehr vorstellen. Klingt ein bisschen mit Geschichten aus dem Krieg.
Ja, aber das eben, ich meine, das ist jetzt halt auch fast 50 Jahre her. Da war das auch so, dann hier einfach so ein Staubsauger als Absaugung gehabt, der dann so aus dem Raum führte.
Immerhin.
Im Prinzip ja. Da fing das so an, dass man irgendwie Sachen verkohlen konnte, damit es nicht blutet.
Ich glaube, das ist das, was die Leute mit Nebenschauplätzen meinen.
Aber bei Schimmelbusch war es wahrscheinlich noch schlimmer, oder?
Die hatten ja nichts.
Es gab ja nichts.
Das ist ja auch kein Respirator. Nachteile von diesem offenen System: man verbraucht natürlich unheimlich viel an Gasen und natürlich, wenn man irgendwelche anästhetischen Zusätze da in Gas- oder dampfförmiger Form dazu tut, werden die dementsprechend auch viel verbraucht. Wir haben eine trockene Luft, die wird nicht groß angefeuchtet, sie ist kalt. Also nicht komplett ideal, sage ich jetzt mal ganz locker. Dann gibt es noch die halboffenen Systeme. Die finden sich im Prinzip am häufigsten bei unseren Handbeatmungssystemen, wo ein Teil der Ausatemluft fast immer wieder mit eingeatmet wird. Da gibt es noch ein paar kleine einzelne Unterschiede und das bedeutet, dass eigentlich auch immer ein bisschen Kohlendioxid immer wieder mit eingeatmet wird, was man natürlich grundsätzlich gern vermeiden will. Ingmar hatte vorhin schon zu Recht gesagt, dass Handbeatmungssysteme natürlich vielleicht nur in Teilen zu einem Beatmungssystem zu zählen sind, aber nichtsdestotrotz gibt es auch da wieder eine Unterteilung und zwar von einem Herrn Mapleson, der 5 Kategorien gebildet hat, A bis E. Heutzutage sind davon im Prinzip eigentlich fast nur noch C und D in Gebrauch. Als grundsätzliche Unterscheidung, wie diese ganzen Mapleson-Systeme aufgeteilt sind, es gibt immer eine Maske oder ein Konnektierungsstück zum Tubus oder der Larynxmaske von unseren Patienten. Es gibt in 4 dieser 5 Systeme immer ein Reservoir, was genau am anderen Ende ist. Und dann gibt es einen Faltenschlauch in unterschiedlicher Länge, manchmal auch ganz kurz, zum Beispiel beim C-System, der das Anschlussstück des Patienten, der Patientin mit dem Reservoir verbindet. Und dann in etwa unterschiedlichsten Kombinationen gibt es einen Frischgaszufuhr und ein Abströmventil. Und wie das miteinander verbaut ist, das macht im Prinzip die Unterscheidung von dem Ganzen. Das Mapleson C-System, da ist beides im Prinzip nah am Patienten dran. Also da ist ein ganz, ganz kurzer Faltenschlauch oder gar kein Schlauch in Anführungsstrichen. Und da ist praktisch ist so, dass der Frischgasfluss entsprechend hoch gewählt werden muss, also doppelt so hoch wie das Atemminutenvolumen, um zu verhindern, dass eine substanzielle Rückatmung stattfindet. Beim Mapleson D-System, das ist das Kuhn-System manchmal auch, ist es so, dass jetzt in der Reihenfolge, wie ich es aufzähle, also Patientenanschlussstück, dann Frischgaszufuhr, dann Faltenschlauch, dann Abströmventil bzw. Reservoir. Das Abströmventil ist da manchmal in das Reservoir mit eingebaut. Das ist dann, wenn man sich an so einen Balk denkt, ist da einfach ein kleines Loch, ein kleines Loch in diesem Balk, was man dann zuhalten muss mit dem Finger, wenn man beatmen will. Ansonsten würde man praktisch den Beatmungsbalk nur leer machen. Und dass die Luft halt dadurch geht und nicht in den Patienten und die Patientin rein. Was man sich jetzt dabei irgendwie noch vorstellen kann, also meine Frischgas füllt sozusagen patientennah. Wenn ich jetzt nichts mache, kann minimal vielleicht was in meinen Patienten oder meinen Patienten reinfließen, aber es fließt vor allem rückwärts sozusagen Richtung des Reservoirs, was ich am Anfang auch sozusagen so will. Dann mache ich meinen Beatmungshub, indem ich auf diesen Beutel drücke mit dem zugehaltenen Loch. Dann geht mein frisches Gas, das ist jetzt dieser allererste Atemzug sozusagen, den ich mit diesem System mache, geht in meinen Patienten, Patientin rein. Und wenn die Ausatemluft wieder rauskommt, ist sozusagen ein Teil Ausatemluft in diesem Faltenschlauch, der zurückfließt bis zum Reservoir und wird zusätzlich durch einen Frischgasfluss mit umspült. Wenn ich Rückatmung minimieren will, dann warte ich expiratorisch ein bisschen und lasse im Zweifelsfall sogar dieses kleine Loch ein bisschen offen, damit der Frischgasfluss den Faltenschlauch leer pustet in Richtung des Reservoirs und das Reservoir auch wieder mit frischem Gas füllt und mache dann praktisch erst wieder meinen Daumen drauf, um dann den nächsten Atemzug zu beginnen. Also kann ich ein bisschen weniger Rückatmung haben. Es gibt noch die anderen Systeme, aber wir wollen es jetzt nicht zu trist und zu bildlich gesprochen, zu anstrengend machen vielleicht.
Es hilft halt total, wenn man das Bild vor Augen hat und sich angucken kann, wo Luft rein und wo Luft rausgeht, um sich dann vorzustellen, wie das Mischungsverhältnis da wohl sein könnte.
Das meiste ist ja auch nicht mehr praxisrelevant.
Dann kommen wir jetzt zu dem nächsten, die halbgeschlossenen Systeme. Also eben hatten wir noch halb offen, jetzt ist halb geschlossen. Und wenn wir jetzt im Kontext der Anästhesie und der Narkose sprechen, ist das eigentlich das, was uns die meiste Zeit über den Weg laufen wird, würde ich sagen. Da fängt es nämlich dann an, dass wir auf einmal wir haben ein Reservoir und wir haben auch eine Teilrückatmung, aber wir haben vor allem eine ganz große Sache. Wir haben einen CO2-Absorber, der sozusagen die Expirationsluft bereinigt und wir haben dann damit auch einen Kreisteil in unseren Geräten. Das heißt, es wird viel weniger Frischgasfluss am Ende gebraucht und der kann jetzt zum ersten Mal kleiner sein als das Atemminutenvolumen, weil wir einen Teil haben, in dem diese Luft einfach zirkuliert, die wird aufgereinigt, sodass kein CO2 die ganze Zeit wieder eingeatmet wird. Und das ist sozusagen in Anführungsstrichen unser modernes Narkosegerät. Das vierte und letzte System ist das geschlossene System, wo man nur noch genau den Teil an Frischgasfluss reinfühlt, den der Patient und die Patientin verbraucht. Und das ist dann somit das sparsamste Konzept. Das muss aber dann eben auch genau gemessen werden, muss genau reguliert werden. Am Ende sind diese Geräte teurer und zumindest in meinem täglichen Alltag finde ich sie seltener. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel von Dräger, der Zeus, der sowas kann.
Und warum wollen wir eigentlich so geschlossene Systeme haben? Oder anders gefragt, warum sind die nicht überall?
Naja, einerseits sind das ja recht neue Systeme normalerweise, sprich die sind wahrscheinlich noch ziemlich teuer in der Anschaffung und der alte Fuhrpark in Anführungszeichen ist halt noch da und funktioniert einigermaßen gut in den meisten Fällen. Mhm. Aber ich glaube, ein großer Vorteil bei den geschlossenen Systemen ist vor allem, wenn man sich den Fußabdruck, beziehungsweise Treibhausgas-Fußabdruck der Anästhesie anguckt, der ist ja üblicherweise eigentlich der größte Fußabdruck, was den Klimawandel angeht, aus dem Krankenhaus, sei es jetzt energietechnisch oder aber vor allem eben Narkosegase. Und wenn man sich überlegt, was Ralf vorhin gesagt hat mit Low Flow und Minimal Flow Anästhesie, wenn man jetzt wirklich eine Minimal Flow Anästhesie, also weniger als 500 Milliliter pro Minute an Frischgaszufuhr erreichen kann, und das geht ja, also es geht schon auch mit halbgeschlossenen Systemen, aber besser natürlich mit geschlossenen Systemen. Dann habe ich hier einen schönen Artikel aus dem Ärzteblatt gefunden. Da geht es um Nachhaltigkeit in der Anästhesie und die vergleichen das mit einem aktuellen Mittelklasse-Pkw mit Verbrennungsmotor und schauen, wie viel CO2 der freisetzt, beziehungsweise CO2-Äquivalente. Und wenn man das vergleicht mit einem Arbeitstag im OP unter verschiedenen volatilen Anästhetika, dann hat man bei einem halben Liter pro Minute, also im Prinzip das, was der Patient verbraucht, und was dann vom Atemkalk wieder gebunden wird, CO2 und so weiter, hat man ungefähr an einem Arbeitstag 20 Kilometer Fahrstrecke. Und wenn man mit Sevofluran, und wenn man das gleiche aber macht, zum Beispiel mit Desfluran, hat man irgendwie 900 Kilometer, was ja auch wiederum auch erklärt, warum man aktuell natürlich eher Sevofluran verwendet und oder eine Tiva macht. Aber dieser Frischgasfluss ist halt ein linearer Zusammenhang. Also je höher der Frischgasfluss ist, desto höher ist natürlich auch der Ausstoß von volatilen Anästhetika in die Umwelt. Also verdoppelt sich quasi.
Also ich glaube, dass wir da überhaupt aber auch erst hingekommen sind. Initial wahrscheinlich noch nicht mal aufgrund des Umweltaspekts, sondern erstmal aufgrund des Kostenaspekts, weil alles, was wir an Medikamenten sparen können und nicht in die Luft pusten, ja, auch Kosten spart. Nicht nur Umweltkosten, sondern auch rein ökonomisch. Und
weil
es ist
das Gleiche ist.
Ja, am Ende schon, aber das sieht ja bei weitem nicht jeder und jede so. Aber auch ein Vorteil ist doch im Prinzip, dass wir müssen Luft nicht aktiv erwärmen, wenn wir einen niedrigen Flow fahren, weil wir irgendwie Luft immer wieder zurückatmen. Und also wir haben ja viel weniger Durchsatz an Luft und verbrauchen nicht nur weniger volatile Anästhetika und Sauerstoff, sondern, also medizinischen Sauerstoff, sondern haben irgendwie auch schon, unabhängig von unserem Filter, den wir ja auch nutzen, irgendwie angefeuchtete und angewärmte Luft, die immer wieder zirkuliert und ein bisschen aufgereinigt wird.
Warum machen wir es dann auf Intensivstationen nicht so?
Ja, das ist vielleicht ist die Kosten-Nutzen-Analyse an der Stelle eine andere, weil man Intensivbeatmungsgeräte irgendwie nochmal viel länger betreibt, pausenlos betreibt, in größerem Stil vielleicht anschaffen muss und da einfach.
Müssen die vielleicht auch andere Beatmungsmodi, also auch Niffen und so weiter können und dann kriegen sie den hohen Frischgasfluss nicht hin, theoretisch, den man bräuchte
für eine Niff. Aber ich glaube, das Hauptargument für geschlossene Systeme ist ja, dass Wiederverwerten von den Narkosegasen, also Wiederverwerten in Anführungsstrichen, durch das Kreisteil, durch das Zirkulieren. Und da man das in der Intensivmedizin so super selten macht, ist das einfach kein Faktor. Und dann kann man pragmatisch auf Dinge verzichten, wie Narkosegasabsaugungen, die einfach baulich da häufig einfach nicht vorhanden sind.
Und auch Energie fressen.
Und auch super viel Energie fressen, ja.
Stimmt, die soll man ja auch immer ausstöpseln.
Ansonsten sind geschlossene Systeme natürlich cool, aber eben auch vom Aufbau komplexer, vom Monitoring komplexer. Aber
Erwartungen wahrscheinlich dann.
Ja.
Und man kann natürlich auch sagen als Argument, man kann ja trotzdem auch mit unseren, ich sag mal, everyday halbgeschlossenen Systemen, steht uns ja frei, den Frischgasfluss so weit runterzufahren. Also ich glaube, bis auf 200 Milliliter die Minute kann man den bei uns runterfahren. Mhm.
Ja.
Und da wird kaum jemand zwanghaft drunter sein müssen. Die meisten von uns werden mehr Sauerstoff aufnehmen als 200 Milliliter die Minute.
Na und?
Ja.
Also man kann es sozusagen schon, wenn man erpicht genug ist, können wir es auch selber versuchen zu optimieren.
Deswegen ist, glaube ich, auch diese Klassifikation mit den halbgeschlossenen Systemen, also das ist halt die Klassifikation, aber ich glaube, die Range innerhalb der halbgeschlossenen Systeme ist so groß. Also wenn wir jetzt ein 30 Jahre altes Narkosegerät haben, dann ist das auch ein halbgeschlossenes System. Dann werden wir aber sicherlich keinen Frischgasflow von irgendwie 0,5 Liter fahren können, während unsere modernen Narkosegeräte das ja vollkommen problemlos können. Nur das Gerät muss halt je neuer, je besser gebaut, desto weniger Leckage hast du irgendwo im System und kannst es überhaupt erst machen.
Ja.
Ich glaube, du musst aber auch das System erst aufsättigen, sozusagen mit dem Sevofluran und so weiter. Das ist wahrscheinlich beim geschlossenen einfacher, stelle ich mir vor.
Hat ein geschlossenes System überhaupt eine Narkosegasabsaugung?
Ja, auf jeden Fall. Der Zeus macht ja auch, also der dosiert sich selber, aber der fährt ja zwischendurch. Der macht dann mal einen ganz kurzen Frischgasfluss von 10 Liter und pumpt das rein, was gerade im System fehlt. Und dann schließt er wieder. Also der macht schon.
Vor allem abhängig davon, wenn du dir das entidale Sevoflurane zum Beispiel in einen ganz anderen Range stellt, will er versuchen, schnell dahin zu kommen.
Genau.
Und dann haut er
kurz mit einem hohen Frischglasflow viel Sevofloran rein und auch zum Ausleiten. Du kannst ja den Zeus zum Beispiel auch in einem, du musst ja nicht diesen Autodosierungsmodus im komplett geschlossenen Modus verwenden, sondern du kannst den ja auch in einem ganz normalen Selbstdosierungsmodus verwenden und kannst ja auch, musst ja auch zum Ausleiten das.
Kannst das teure Gerät irgendwo, auch wie ein schlechtes Gerät
Du kannst verwenden. Das teure Gerät auch wie ein halbgeschlossenes System verwenden und auch beim Ausleiten muss das Zeug ja irgendwo hin. Also, es wird ja nicht zurück in den Vapor. Zurück
das
über den
muss
Vapor.
So polarisiert werden, dass am Ende nichts mehr da ist.
Das wäre cool, wenn man.
Keine Reste.
Wenn man das System, wenn man ein System erfinden würde, was in der Absaugung das Sevofloran wieder aufbereitet und
das
erneut verfügbar
macht.
Jetzt habe ich aber ein Konzeptproblem. Dann ist das geschlossene System doch eigentlich nur ein halboffenes System, was man mit einem Minimal Flow betreibt oder was du nur mit dem Minimalst Flow betreibst.
Ich sehe das eigentlich auch so.
Im Prinzip ist es das ja auch, ist der Vorteil, den das bietet, ist glaube ich einfach, dass der Minimal Flow sich selbst sozusagen reguliert. Also es sind mehr Algorithmen dahinter, die dafür sorgen mit Messtechnik, das ist raus, das muss rein, super.
Aber rein bautechnisch ist das Kreisteil eigentlich das gleiche.
Nur moderner.
Nur, dass die Steuertechnik es ermöglicht, noch kleinere Flüsse zu ermöglichen.
Beim halbgeschlossenen wird immer mal ein bisschen was abgesaugt, immer. Und beim geschlossenen erst ganz am Ende.
Aber die Sache einmal. Ist ja, bei einem halbgeschlossenen System wird doch auch nur deswegen abgesaugt, weil das System gar nicht in der Lage ist, das Ganze so dicht zu halten. Also die Frage ist ein halbgeschlossenes System erfunden worden, um halbgeschlossen zu sein? Oder ist es nicht zwangsläufig halbgeschlossen, weil es früher nicht so gute Systeme gab und je besser die Systeme sind, desto geschlossener ist das?
Ja, wahrscheinlich geht's am Ende des Tages in die Richtung. Also ich habe irgendwann hier gerade nebenbei so ein Bild gezeigt von Komponenten eines Kreisteils. Das ist im Dings.
Ach, das hier, das ist doch hier unser.
Ja, da sind im Prinzip zwei Zeichnungen zu sehen. Einmal für ein normales Kreisteil und einmal darunter für ein geschlossenes System.
Wobei ich da eben auch schon drüber gestolpert bin, weil da steht ja Komponenten des Kreisteils und bei dem geschlossenen System ist ja zum Beispiel ein Handbeatmungsbeutel mit eingezeichnet. Der fehlt ja bei dem oberen total, aber wir haben ja Systeme, die mit Beatmungsbalk funktionieren und trotzdem einen Handbeatmungsbeutel haben.
Das geschlossene System scheint mit einer Turbine hier zu funktionieren.
Ja, genau, aber wir haben ja auch halbgeschlossene Systeme. Ich glaube, der Atlan oder der Perseus funktionieren, glaube ich, auch mit Turbine. Das sind ja laut der Klassifikation keine geschlossenen, sondern nur halbgeschlossene Systeme.
Ja, eine Turbine.
Ich meine, Perseus oder Atlan haben den.
Ja, um dieses Kreisteil ein kleines bisschen zu illustrieren, wir stellen uns sozusagen eine Patientenanschlussstelle vor und von dort aus führend gibt es einen Inspirationsschenkel und Expirationsschenkel. Wir laufen den Expirationsschenkel mal aus dem Patienten raus mit. Da wird dann im Prinzip sowohl eine Volumenmessung als eine Druckmessung nachgeschaltet, um letztendlich diese ganzen Drücke im System messen zu können. Dann gibt es ein Überschussventil, wo Dinge raus können, sage ich mal. Sicherheitsventile, dann ein Beatmungsbalk, der im Prinzip das Tidalvolumen generieren kann. Einen weiteren Anschluss sozusagen für Narkosemittel und Frischgas. Also sagen wir zum Beispiel jetzt Sevofloran-Verdampfertopf und die vorgeschaltete Frischgaszufuhr und jetzt sind wir langsam wieder auf dem Weg zum Inspirationsschenkel und da findet sich dann der Kohlendioxidabsorber, der nochmal das alte ausgeatmete Gas aufreinigt und dann geht's wieder in den Patienten oder die Patientin rein.
Und das etwas modernere und erweiterte System baut eben Drücke und baut Fluss innerhalb des Kreisteils und damit auch zum Patienten oder zur Patientin hin und wieder zurück. Nicht mit einem Balk auf, sondern zum Beispiel mit einer Turbine. Wobei.
Das Codewort der Folge ist Turbine.
Ja, jetzt haben wir über Mapleson-Systeme und Kreisteil gesprochen. Lauter Dinge, die man sich mit einer Skizze bestimmt gut vor Augen führen kann. Und am Ende kommt dabei raus, dass wenn man sich ein Beatmungsgerät kritisch betrachtet, dann besteht es eigentlich aus 4 Komponenten, aus 4 Teilen. Irgendwo muss Energie herkommen, erstens. Zweitens, es muss irgendwie gesteuert werden. Drittens, irgendwas muss überwachen. Und 4, dann gibt es noch Sicherheitsfunktionen. Und das ist unser nächstes großes Kapitel, dass wir darüber nochmal drüber nachdenken. Zum ersten Thema, der Energieversorgung von Beatmungsgeräten. Da gibt es 3 große Kategorien, 3 Unterkategorien. Es gibt einmal Systeme, die werden ausschließlich mit Gas betrieben. Das heißt, sie nutzen Gasdruck, der kann zum Beispiel aus einem Wandanschluss kommen, hängt eben das Beatmungsgerät mit einem Schlauch an einem Sauerstoff und einem Druckluftanschluss an der Wand und es nutzt diesen Gasdruck aus der Sauerstoffflasche, aus dem Wandanschluss, um die Ventile und Schalter im Beatmungsgerät zu betreiben. Das sind gasbetriebene Systeme. Das ist offensichtlich super energieeffizient, weil man einfach keinen Strom braucht. Das heißt, die Batterie, die drin ist, die braucht man dann nur noch, um das Display zu betreiben und irgendwelche Alarmtöne auszuspielen. Aber es hat eben den Nachteil, dass man immer eine funktionierende Gasversorgung braucht, also irgendwie eine volle Gasflasche und man ganz schön aufgeschmissen ist, wenn die Gasversorgung zusammenbricht. Das ist zum Beispiel, wer diesen Oxylog 3000 mal benutzt hat. Das ist so ein System, was eben gasdruckabhängig ist. Das funktioniert nur, wenn eine Sauerstoffflasche dranhängt oder wenn es am Wandanschluss ist. Und das ist überhaupt ein spannendes System. Das werde ich nachher auch nochmal erwähnen, wenn es darum geht, wie man eigentlich Sauerstoffkonzentrationen einstellt. Neben den gasbetriebenen Systemen gibt es Hybridsysteme. Das sind Beatmungsgeräte, die verwenden den Gasdruck, um den Inspirationsfluss anzutreiben, aber haben trotzdem noch elektrische Ventile und elektrische Schalter. Das ist sowas, das häufigste, was am weitesten verbreitet ist. Und das dritte große System sind rein elektrisch betriebene Systeme. Die benutzen zum Beispiel Turbinen, um Gasfluss zu erzeugen, oder Kompressoren. Und betreiben auch ihre Ventile und Schalter elektrisch. Das ist, was man bei Heimbeatmungsgeräten zum Beispiel ganz oft findet, wo man eben keinen Wandanschluss oder keine Sauerstoffflaschen hat. Braucht viel Strom oder braucht mehr Strom als die gasbetriebenen, aber man ist eben nicht abhängig von einer Gaszufuhr.
Was ein sehr großer Vorteil ist.
Was ein super Vorteil sein kann.
Also gerade jetzt auch für Transportbeatmungsgeräte kann das ja auch ein gutes Notbackup sein auf eine gewisse Weise, dass man weiß, okay, wenn ich kein Gas mehr habe oder mir meine Flasche ausgeht, habe ich immer noch eine Möglichkeit, irgendwas damit zu machen.
Dann bewegt sich zumindest noch die Luft, die um uns herum ist. Die kann man damit immer noch bewegen, was vielleicht nicht reicht, aber besser ist als nichts. Was sind noch Komponenten von einem Beatmungsgerät neben der Energiequelle? Das sind Steuersysteme, also Dinge, die irgendwie Timing und Regulation und die Eigenschaften des zugeführten Gases beeinflussen. Und da kann man zu den einzelnen Komponenten sicher noch ganz viel sagen. Aber es gibt Gasblender, die erzeugen eine Mischung aus Luft und Sauerstoff und sonstigen Komponenten, irgendwelchen Anästhesiegasen oder was man auch immer noch in die Atemluft noch einmischen möchte. Es gibt Gasakkumulatoren, also quasi Expansionsräume, Speicherräume, die dafür sorgen, dass die Konzentration, dass man das Ganze präzise dosieren kann in Inspiration und Expiration, dass es da eben keine Schwankungen gibt bei niedrigen Gasströmen. Es gibt Inspirationsflussregler, die stellen eben ein, wie die Flussgeschwindigkeiten des Gases sind, verhindern zum Beispiel, dass man direkt aus der Sauerstoffflasche trinkt mit mehreren Bar, vielen Bar, was ja offensichtlich gefährlich sein kann. Im Prinzip ist das alles, was sichert, dass der Atemkreislauf einen ordentlichen vorgeschriebenen Gasfluss erhält. Es stellt zum Beispiel sicher, dass der Patient nur die Menge an Gas und der Menge an Gas ausgesetzt wird, die er auch ertragen kann und eben nicht den reinen Druck aus dem Wandanschluss abbekommt. Also eine Inspiration.
Einmalig.
Einmalig. Das ist ein sehr tiefer Atemzug. Dann ist eine weitere Steuerkomponente noch eine Atemgasbefeuchtung. Da ist die einfachste Variante so ein Heat Moisture Exchange Filter, aber man kann das auch aktiv gestalten. Vielleicht sind die Beatmungsschläuche, die man noch anschließt, auch eigentlich Teil dieser Steuergruppe, wenn man sich da überlegen kann, wo trennt man im Schlauchsystem In- und Expiration und wie lang sind die und was haben die für einen Durchmesser. Die haben auch eine gewisse Compliance und Widerstand und da sind also auch Komponenten, die man in die Beatmung irgendwie mit einkalkulieren kann. Und dann müssen wir noch auf der Expirationsseite einen Druck regeln, das berühmte Piepventil. Das ist eben auch noch eine weitere Steuerkomponente. All das Ganze muss überwacht werden. Das heißt, wir müssen die Gaskonzentration überwachen. Wir müssen den Fluss überwachen. Das geht über verschiedene Techniken, über eine Heißdrahtanemometrie, über Drosseldurchflussmesser, über Gitterpneumotachographie und über Ultraschalldurchflussmesser.
Logisch.
Logisch. Was sonst? Drucksensoren, Flusssensoren.
Also eigentlich hast du ja gerade gesagt, dass das Hauptding, was der Respirator können soll, ist Fluss generieren. Also wir generieren ja üblicherweise kein Volumen, sondern wir generieren einen Fluss und dieser Fluss führt dann zu einem gewissen Volumen. Es gibt im Prinzip 4 verschiedene Methoden, wie man diesen Fluss generieren kann. Das eine hast du ja gerade schon gesagt, im Prinzip pneumatisch. Also man hat einen Wandanschluss oder eine Gasflasche mit einem gewissen Druck und es herrscht ein gewisser, eine gewisse Differenz zwischen dem...
Zwischen der Gasflasche und der
Lunge. Ja, zwischen der Gasflasche und der Lunge zum Beispiel oder der Umgebung. Und da kann man dann, so wie er gerade gesagt hatte, verschiedene Flussregler einbauen, die dann dazu führen, dass der Patient eben nicht mit 4 Atmosphären beatmet wird, sondern eben ein entsprechend einzustellender Fluss dann generiert wird, der dann eben zu einem Volumen auch führt. Das hat den Vorteil, es kann, also das habt ihr auch schon gesagt, es braucht halt keine Batterie, kann hohe Flüsse generieren und braucht aber natürlich eine Gasflasche, sonst funktioniert es nicht. Dann kann man Fluss generieren über eine Turbine, Prinzip eine Art Kompressor, der Luft nimmt, auch aus der Umgebung zusammenpresst und dann eben einen Fluss generieren. Darüber kann man auch hohe Flüsse generieren, zum Beispiel unsere Intensivrespiratoren, beziehungsweise die Transportbeatmungsgeräte von bestimmten Herstellern können über so eine Turbine hohe Flüsse generieren, braucht eben wenig Gas oder sogar gar keins, weil man eben aus der Umgebungsluft das machen kann. Und wenn man natürlich Sauerstoff geben will, dann muss man natürlich Sauerstoff hinzufügen, das ist klar. Ansonsten kann man das Ganze noch machen mit einer Art Blasebalg, wenn man so möchte. Also mit dem Handbeatmungsbeutel kann man einen Fluss generieren. Oder, und das sieht man ja auch manchmal an bestimmten Narkosegeräten, eben mit so einem Kolben, der auf und ab schlägt und der darüber einen Fluss generiert. Da kann man natürlich bei dem Kolben zum Beispiel deutlich besser auch einstellen, wie viel Volumen man im Endeffekt haben möchte. Ist ein bisschen ökonomischer wohl, was Gasverbrauch angeht und ist auch wohl deutlich leiser. Wobei jetzt das, glaube ich, nicht so richtig interessiert. Aber so eine Turbine kann ja schon mal ein bisschen lauter sein. Ja, also das sind im Prinzip die 4 Hauptmethoden, wie man eben diese Hauptkomponente des Flusses generieren kann und wie man sie dann messen kann. Das ist ja auch schon gesagt, diese ganzen lustigen Wörter, aber ich glaube, da wären wir jetzt nicht im
Ich glaube, wir würden es für diese Folge an genau dieser Stelle einen Stopp einziehen und in der nächsten Folge den Deep Dive in Richtung der Flussmessung und der Flusssteuerung eingehen, weil wir glauben, dass das auch spannende Themen sind. Und ich denke, wir sind für heute auch schon lang genug dabei und haben die Grundlagen der Komponenten erklärt. Hinterlasst uns gerne wieder Feedback auf der Seite, wo man das Feedback hinterlassen kann. Kann man auch CME-Punkte einstreichen. Wir freuen uns über alle Hinweise und nehmen uns das zu Herzen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.